Ja, liebe Brüder und Schwestern hier und am Radio Horeb, es naht eure Erlösung. Wir haben noch drei Gedanken. Die ersten zwei möchte ich ganz kurz nur streifen. Was Paulus sagt, die Liebe glaubt alles. Glaube und Liebe kann man nicht trennen. Wenn ich einen liebe, wenn ich auch bei Menschen, wenn ich den wirklich liebe, dann glaube ich ihm auch alles. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er mich anlügt. Und wenn ich das annehmen würde, dann könnte ich ihn nicht voll lieben. Wenn ich Gott wirklich liebe, dann wächst mein Glaube mit der Liebe. Und mit dem Glauben wächst die Liebe. Es ist etwas, ein gegenseitiges sich gleichsam in die Höhe schwingen. Und der nächste Gedanke, den Paulus bringt, die Liebe hofft alles. Nicht? Heilige Paulus im Römerbrief 8,17 schreibt, ja, sind wir Kinder Gottes, dann sind wir auch Erben. Also wenn wir, und Kinder Gottes sind wir, wenn wir in der Liebe zu Gott sind, wenn wir an seinem Wesen teilhaben, dann sind wir Erben Christi, Miterben Christi. Und das überlegt, Miterben Christi, das kann kein Mensch sich vorstellen, was das alles ist. Ja? Und also deshalb wird gerade der Liebende ganz stark gekennzeichnet sein von einer sieghaften Hoffnung. Er, der, wenn ich Gott liebe, dann traue ich ihm alles zu, wie ich schon sagte, dann glaube ich ihm jedes Wort. Und dann glaube ich ihm diese wunderbaren Verheißungen, was uns bereitet ist, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und keines Menschen Sinn überhaupt jemals erfassen konnte. Das gibt Gott denen, die ihn lieben. Und das ist eine sieghafte Hoffnung. Aber Sie merken, sowohl der Glaube wie die Hoffnung, sie hängen ab von der Liebe. Und das haben wir ja versucht, Jesus lieben lernen. Das heißt, ich habe Ihnen am Anfang gesagt, das Entscheidende ist, dass ich dauernd in die Beziehung zu Jesus komme, dass ich mit ihm spreche, dass ich bei ihm einfach bin, mich von ihm berühren lasse. Nicht? Oft einfach vor dem Tabernakel, vor dem wirklich leibhaften Gott einfach da bin, dass er an mir handeln darf. Und da können manchmal schon große, große Wunder der Gnade geschehen, wo der Mensch selber staunt, was er sich nicht hätte vorstellen können. Und dann der letzte Gedanke, den wir uns jetzt noch ein bisschen zu Gemüte führen wollen. Paulus sagt, die Liebe hält allem stand. Und wenn die größten Meereswogen daherkommen, ist bildhaft, nicht? Die Liebe hält allem stand. Wer Christus mit starker Liebe anhängt, der hört auch inmitten von Versuchungen und allerhand ja, Trostlosigkeit. Er hört mittendrin nicht auf, ihn zu lieben. Wer Christus mit starker Liebe anhängt, hört nicht auf zu lieben, auch in diesen Situationen. Und wie Armut, verschiedenste Formen der Armut, wie wir es ja genannt haben, oder auch mal Krankheit, Verfolgung, Ehrabschneidung und so weiter, oder ganz besonders aber auch gerade Versuchungen. Und das kann sogar auch die dunkle Nacht der Sinne sein oder sogar die dunkle Nacht des Geistes. Das sind alles, ja, mehr geistige Leiden, zum Teil natürlich auch körperlich, aber auch geistige Leiden, nicht? Die in diesem Leben die gottliebenden Menschen eigentlich treffen. Weil, wissen Sie, schmerzhaft ist immer, und das Schmerzhafteste ist, sich selbst zu erkennen. Darum weichen so viele davon aus. Und diese verschiedenen Dinge, diese Nacht, das ist eine Nacht des Geistes, auch Verfolgung um Christi willen und so weiter, das sind alles geistige Leiden. Und es sind eigentlich immer Leiden, die darin bestehen, dass mein Ich sterben muss dabei. Dass das, was mein Ich eigentlich haben will und ersehen, dann auch ein Gefühlhaft und alle mögen, es nicht mehr bekommt. Und das sind manchmal ganz massive Leiden. Ja? Und um die kommt niemand rum, wer wirklich in die Liebe zu Gott hineinmünden will. Und Liebe heißt sich selbst geben, von sich selbst weggehen. Und dieses Weggehen von sich ist das Schmerzhafteste. Darum weigern wir uns, ich sage wir, grundsätzlich uns immer wieder selbst erkennen zu wollen. Darum haben wir alle Ausreden und machen alle Welt schuldig wegen unseren Reaktionen wollen einfach nur schwer zugeben, dass der ganze Unrat, der da rauskommt, in mir selber wurzelt. Nicht? Und das ist schmerzhaft. Die Selbsterkenntnis ist schmerzhaft. Und das ist das, was Gott tut beim Gebet in der Nacht der Sinne, der Trockenheit ist das, und in der Nacht des Geistes, ist auf der Ebene der Mystik, wo ich im Lichte Gottes meine ganze Erbärmlichkeit wirklich objektiv sehe, nicht? Und wirklich weiß, was ich eigentlich verdient habe und total angewiesen bin auf das unendliche Erbarmen Gottes. Das ist ein Schmerz der Liebe. Ja? Also wer wirklich mit Gott ernst macht, wird nicht um diese inneren Leiden herumkommen. Die Leiden, die aus der Selbsterkenntnis kommen, aus unserer eigenen Begrenztheit und auch aus unserer, ja, Versuchbarkeit, Fehlbarkeit. Nicht? Wir wollen ja immer noch einen Erfolg haben. Wir ringen und kämpfen, nicht tun das Möglichste, weil wir Gott lieben, aber wir wünschen halt immer auch einen Erfolg. Und dann falle ich wieder auf die Nase. Nicht? Du musst das wieder aushalten, dass ich es halt doch nicht kann. Und genau das ist wichtig, dass ich endlich mal zugebe, ich kann es nicht. Und es geht lang. Sie werden es immer wieder merken, das merken Sie daran, dass Sie wieder probieren, hat das müssen Sie doch schaffen. Und jetzt ist eine Fastenzeit, es wird gefastet, dass die Krippen krachen. Und das will doch nicht sehen, ob endlich einmal eine besondere Gnade kommt. Verstehen Sie, wir meinen ja immer, auf einmal kommt wieder so ein Dings über uns. Wenn's die Anstrengung, das soll ein Ausdruck der Liebe sein. Aber nicht so selber machen, um etwas zu erreichen. Merken Sie den Unterschied? Das ist ein Unterschied. Aber bis wir das mal zugeben, Herr, ja, so bin ich. Aber wenn Sie mal in mein Alter kommen, da bleibt Ihnen nichts anderes mehr übrig. Denn wenn ich es jetzt nicht geschafft habe, dann schaffe ich es sowieso nicht mehr. Die Kräfte werden nicht stärker, sondern schwächer. Also gebe ich es doch endlich zu, du bist nichts von dir selber, aber du bist alles mit Gott. Und dann wird man frei. Und dann werden die Fehler eigentlich zu Stufen, die mich zur Heiligkeit hinüberführen. Aber es ist immer schmerzhaft, so alt sie werden, seine Fehlhaftigkeit auszuhalten. Aber ich muss es mal endlich zugeben. Das sind diese Leiden, die einfach mit diesem Wachstum der Liebe zum Herrn verbunden sind. Aber diese Dinge sind gleichsam das Holz, das die Flamme der Liebe nährt, wissen Sie? Brennholz der Liebe, sage ich immer. Es ist eine große Pein für den, der Gott wirklich liebt, von Versuchungen bedroht zu sein, die göttliche Huld eventuell zu verlieren. Ja, mit jeder Versuchung ist ja die Gefahr drin, haben wir ja heute im Evangelium schon wahrgenommen, nicht? Oder gar in Zeiten der Trostlosigkeit zu fürchten, dass wir vielleicht diese göttliche Huld schon verloren haben. Nicht? Es ist wirklich ein Leiden für den gottliebenden Menschen, obwohl Versuchung positiv ist, aber es ist ein Leiden, weil immer wieder dahinter steckt, du bist fehlbar und du kannst fallen. Ja? Aber es darf nicht Verzweiflung sein, dann ist es Egoismus. Dann verzweifle ich, weil ich es nicht kann. Sondern es muss ein Leiden der Liebe sein. Dann ist es echt. Das ist ein Unterschied. Und jetzt schauen wir mal hin. Die Liebe hält allem stand. Gucken wir zuerst mal auf die Versuchung. Sie hält auch der Versuchung stand. Es ist die größte Qual für den christusliebenden Menschen, den Ansturm von Versuchungen zu erleiden, habe ich schon gesagt. Man wünscht am liebsten einfach Ruhe, beim Herrn sein und nichts juckt man mehr. Das wünschen wir uns. Aber es ist nicht so. Und alle anderen Leiden sind eigentlich nur ein Antrieb, sich enger an Gott zu schmiegen. Wenn Sie diese Dinge zwingen, mich in Anführungszeichen, einfach alles von ihm zu erwarten. Und wissen Sie, das ist so wichtig. Denn von ihm kommt die Heiligkeit. Und ich muss alles von ihm erwarten. Er will mir ja alles geben. Aber ich blockiere das ja dauernd, weil ich es wieder selber machen will. Aber diese Dinge, diese Versuchungen oder Leiden dieser Art, nicht, Sie zwingen mich gleichsam, also oder locken mich, sagen wir es besser, zwingen hört sich immer so gewalttätig an, locken mich, mich ganz an Gott anzuschmiegen. Für solch einen Menschen wird die Botschaft der Barmherzigkeit eine unwahrscheinliche Lösung und Erlösung. In der Versuchung erlebt aber der Mensch eine Gefahr, eben sich von Jesus Christus zu entfernen, und darum sind sie die Versuchung besonders bitter für den gottliebenden Menschen. Bitter als manche andere Qualen, die nicht zur Sünde werden, sondern die einfach Qualen sind. Unrecht erleiden, Verfolgung erleiden und so weiter, verstehen Sie? Das ist gut, ich kann auch in die Gefahr kommen, dass ich negativ reagiere, aber das ist nicht so Gefahr als einfach Versuchungen von innen, die mich wegbringen von Gott. Ja? Das sind viel mehr Qualen. Und deshalb müssen wir festhalten, dass die Versuchungen zum Bösen niemals von Gott kommen, sondern immer vom Teufel oder aus unseren bösen Neigungen. Und zwei verschiedene Quellen, aber die bösen Neigungen werden oft auch vom Versucher noch verstärkt. Im Jakobusbrief 1,13 lesen wir: Denn Gott kann nicht zum Bösen versucht werden und er selbst versucht niemand. Aber er lässt es zu, dass besonders geliebte Menschen heftig versucht werden. Denn die Versuchung kann ihnen helfen, ja, ihre eigene Schwachheit und die Notwendigkeit der göttlichen Hilfe tiefer zu erkennen. Und das ist ja das Wichtigste. Die Notwendigkeit der göttlichen Hilfe, die Notwendigkeit besser zu erkennen. Heiligkeit hat mit dem unendlichen Gott zu tun. Und ich als endlicher Mensch kann das nicht machen. Es ist die Notwendigkeit der göttlichen Hilfe. Aber das ist nicht so ein im Sinne von, ich bin halt abhängig und so, sondern es ist ein Ausdruck einer unendlichen Liebe, die mich beschenken will. Und das ist doch genauso, ich erlebe immer wieder auch Leute, die mir sagen, och, es ist wieder Weihnachten, ich bin vielleicht irgendwie verwandt zu denen, zu bestimmten Kindern. Ich weiß gar nicht, was ich denen schenken soll. Die haben alles, die kriegen alles. Ich weiß nicht, was ich schenken soll. Geht doch euch auch so, oder? Wie wollen Sie einen Menschen beschenken, der sowieso schon alles hat? Dem können Sie keine Freude machen. Denn die Liebe will schenken, aber etwas, wo der andere braucht. Und genau das ist es. Aber wenn wir vor Gott immer so tun, wir brauchen nichts, wir machen alles selber. Bald dein Zeug. Verstehen Sie? Wir weisen die Liebe zurück. Verstehen Sie? Und um das geht es, dass ich endlich mein Kindsein annehme. Herr, ich lasse mich beschenken. Und das fällt uns doch so mäßig schwer. Das ist doch dieses Gottseinwollen. Wir wollen immer lieber schenken, das fällt uns nicht schwer, ne? Das tut uns gut, nicht schenken, das. Aber sich beschenken lassen, das ist einmal so mäßig schwer. Darum sagen wir Schwabe immer, nicht? Wir sind zwar immer froh, wenn wir was kriegen, aber sagen wir, das muss nicht sein, gell? Das muss nicht sein. Das fällt uns schwer, uns beschenken zu lassen, Gott sei Dank nicht so. Schon überlegen wir wieder, was könnten wir zurückschenken, damit die Rechnung wieder glatt ist. Stellen Sie, wir sind zur Liebe nicht mehr fähig. Wir können uns nicht mehr beschenken lassen. Ich habe Ihnen ja gesagt, schenken Sie doch mal an Weihnachten niemand etwas. Und dann gucken Sie mal, ob Sie nächstes Jahr auch noch was kriegen, dann wissen Sie, wer Sie liebt. Aber das ist es. Wir müssen das immer wieder von daher auch verstehen, ja. Das hat nichts mit Selbsterniedrigung zu tun, sondern wir sind Geschöpfe, die eigentlich nur glücklich werden können. Die haben diese Sehnsucht, Gott hat sie in uns hineingelegt, wenn wir das Unendliche empfangen. Und das ist die Liebe. Die Liebe strebt nach Ewigkeit. Liebe ist nie mit Zeit zufrieden. Liebe auf Zeit, das ist unmöglich. Das ist ein Widerspruch zur Liebe. Ja? Sie sehnt sich nach Ewigkeit. Und das können wir nicht machen. Aber das will er uns der Herr ja schenken. Ja. Wir müssen es ja nicht verdienen. Darum sagt er ja, je erbärmlicher der Mensch ist, umso mehr Anrecht hat er auf meine Geschenke. Nicht? Wenn er es einsieht. Ist das so einfach? Also, gehen wir eine Stufe runter. Gehen wir doch mal zu, wer wir sind. Aber da merken Sie, wir brauchen unsere Schwachstellen. Wir brauchen die Versuchung. Wir brauchen dieses Erfahren von, jetzt fast gesagt, Fallsucht. Also im Sinne, wir sind immer wieder anfällig. Verstehen Sie? Wir brauchen es, damit wir es wirklich ehrlich zugeben, nicht bloß theoretisch. Im Korintherbrief 12,7, da schrieb Paulus, vielleicht aus dieser Erkenntnis, damit ich mich der einzigartigen Offenbarungen wegen nicht überhebe, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gestoßen. Er ist ein Satansengel und soll mich mit Fäusten schlagen, damit ich mich nicht überhebe. Also Paulus muss irgendeine Schwachstelle gehabt haben, wo er sagt, Gott hat sie mir gelassen, obwohl ich ihn so oft gebeten habe, nimm es weg. Und zwar, damit er sich nicht überhebt, weil er in den siebten Himmel schauen durfte. Eben in der Zeit der 6, 8 Jahre, wo er in der Wüste war, nach seiner Bekehrung. Nicht? Das ist ein ganz interessantes Wort. Und das geht genau in diese Richtung. Und in diesem harten und andauernden Kampf gegen viele Feinde, da seufzt auch der Psalmist schon, im Psalm 120,6, allzu lange schon weilt meine Seele bei denen, die den Frieden hassen. Nicht? Er seufzt. Und er schaut aus nach der Stunde, in der er sagen kann, im Psalm 124,7, zerrissen ist die Schlinge und wir sind frei. Also Gott lässt auch Versuchungen zu, damit wir reich an Verdiensten werden, wie es beim Tobias 12,13 heißt. Da du Gott angenehm warst, musstest du dich in der Prüfung bewähren. Da du Gott angenehm warst, musstest du dich in der Prüfung bewähren. Da fällt mir immer auch dieses Beispiel ein nach der Brotvermehrung. Als die Jünger also dieses große Brotwunder erlebt haben, heißt es, Jesus drängte sie ins Boot, sie sollen ans andere Ufer fahren. Und sie fahren in den Sturm, in den Untergang. Ja. Das heißt, sie haben etwas Großes erlebt und jetzt kommt die Bewährung. Trauen Sie dem, der das Brot vermehrt hat, trauen Sie dem auch zu, dass er sie aus dem Sturm rettet. Aber da haben sie, das kam ihnen nicht. Und selbst wo er kam in der Nacht auf den Wellen, da haben sie eher gemeint, es ist ein Gespenst, aber nicht er. Sie mussten, das ist das, was ich heute Morgen auch schon gesagt habe, was im Evangelium ja auch rauskommt. Wenn uns etwas Großes geschenkt ist, eine Gotteserkenntnis, dann wird uns Gott auch immer wieder in eine Bewährung führen, damit sich das vertieft. Nehme ich diese Gotteserkenntnis auch ernst jetzt? Traue ich Gott auch jetzt in der Situation, in die ich jetzt hineingetappt bin, dass er mir da genauso raushilft, wie ich es vorher erfahren habe? Und damit führt er mich immer tiefer in das Vertrauen zu sich. Gehört immer zusammen. Nicht? Große Erlebnis mit Gott oder irgendein Erlebnis mit Gott, Vertiefung. Und dann kommt wieder irgend so etwas, was dieses Erlebnis prüft, also stärken will. Dass ich, jetzt halte ich fest an dem Gott, den ich erfahren habe und mache eine neue Erfahrung. Ja? Es geht immer weiter. Aber ich kann auch, wie die Jünger, dann ihn für ein Gespenst halten, nicht? Und dann eben untergehen. Also nicht durch böse Gedanken oder Bilder, die sich aufdrängen, verlieren wir Gott, also im Sinn von Versuchung, nicht? Sondern durch die freie Zustimmung. Also nicht durch böse Gedanken, die uns kommen, verschiedenster Art, also sündhafte, oder Bilder, die sich uns plötzlich aufdrängen, sündhafter Art. Nicht dadurch verlieren wir Gott, wenn solche Dinge kommen, sondern erst durch die freie Zustimmung. Das ist ganz wichtig. Das müssen wir unterscheiden. Denn manche, gerade gottliebende Menschen, die sind schon ganz unglücklich und fühlen sich total sündhaft, wenn solche schlechten Gedanken verschiedenster Art plötzlich in meinem Hirn auftauchen oder Fantasien, nicht? Und meine, jetzt habe ich gesündigt. Nein, sündigen kann ich nur, wenn ich frei zustimme. Nicht? Ist wichtig. Und wenn die Einflüsterungen noch so heftig sind, wir sind in der Versuchung, und die Bilder, die sich mir aufdrängen, noch so hässlich, die Fantasie noch so drängend, noch so deutlich. Solange wir es nicht frei wollen, beflecken sie die Seele in keiner Weise. Im Gegenteil, sie kann reiner, sie kann stärker, Gott wohlgefälliger aus dieser Versuchung hervorgehen. Das sagt der heilige Alfons von Ligori, das war ein Moraltheologe und ein Heiliger und ein Bischof. Und das ist wichtig. Diese Unterscheidung ist für den gottliebenden Menschen wichtig, weil wir sonst resignieren, immer Angst haben. Und wissen Sie, Angst in dem Fall ist kein Zeichen von schlechtem Gewissen, sondern Angst ist in dem Fall das Zeichen eines gottliebenden Menschen. Er hat Angst, ihn, wenn wir menschlich sagen, zu beleidigen, ja, menschlich zu sprechen. Also die Liebe hält allem stand, auch solchen Andrängen, solchen Versuchungen. Die Liebe hält allem stand. Es ist immer dabei wichtig, die Liebe zu erneuern zu Christus. Jesus, ich liebe dich. Oder das müssen Sie in Ihrem Jargon, in Ihrer Art sagen, wie Sie es sagen, nicht? Irgend so etwas in der Versuchung. Die Liebe stärken. Herr, aus Liebe zu dir. Nicht? Oder wie das Jesus gemacht hat. Ein Wort Gottes, gerade wenn es bestimmte Dinge sind, die dauernd sich wiederholen. Ein Wort Gottes, einfach da hineinsprechen, in diese Fantasie, in diese Gedanken. Einfach hineinsprechen, wirklich sprechen. Nicht? Und sich von diesem Wort befreien lassen. Also auch dem Wort Gottes mehr trauen, das Kraft und Leben, Geist und Leben ist. Nun, das Wort des Apostels tröstet uns in 1 Korinther 10, 13. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kräfte versucht werdet. Er wird euch in der Versuchung einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Also eine wunderbare Zusage. Ja. Wer der Versuchung tapfer widersteht, verliert nichts, sondern er gewinnt. Ein wichtiges Wort. Stand sie stehendes Wasser, das wird leicht faul. Und ähnlich kann eine Seele, die ohne Versuchung und ohne Kämpfe lebt, die Gefahr laufen, sich eitlem Selbstgefallen, so über ihre eigenen Leistungen hinzugeben und gar zu denken, sie sei schon vollkommen, nicht? Die lesen dann meistens die Seelenburg der Theresia von hinten, nicht? Und fühlen sich schon auf der 7. theresianischen Stufe, bis dann einmal eine kleine Erderschütterung kommt, dann haut sie es runter und dann sehen sie erst, dass sie noch nicht einmal auf der ersten Stufe hocken. Verstehen Sie? Aber da merken Sie, wenn wir nicht immer wieder in Versuchungen und Kämpfe kommen, kommen wir in diese Selbstgefälligkeit. Jetzt bin ich heilig, nicht? Und dann verstehe ich andere nicht und beurteile und verurteile sie, was das für Sünderkanonen sind und so. Ja? Verstehen Sie? Und trotzdem sind Versuchungen nichts Ersehnenswertes, wirklich nicht. Im Gegenteil. Wir sollten beharrlich beten und lass uns nicht in Versuchung fallen. Vor allem in Versuchungen, denen wir unterliegen würden. Und das ist eben das, was ich Ihnen auch heute Morgen schon zitiert habe vom Vater Unser. Die zwei Bitten gehören zusammen. Wenn Sie, ich habe Ihnen gesagt, einerseits ist die Versuchung so wichtig für die Seele wie das Brot für den Leib. Andererseits gibt es Versuchungen, die zu gefährlich sind, die man durch etwas anderes ersetzen kann. Das erfahren Sie am Ölberg, wo Jesus den Jüngern sagt, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Und hätten sie gewacht und gebetet, wären sie nicht in Versuchung gekommen. Wachen und beten also eine Möglichkeit, gefährliche Versuchungen zu verhindern. Nicht? Und dann eben auch das Gebet des Herrn, wo Jesus die wichtigsten Dinge zusammengefasst hat. Führe uns nicht in Versuchung, und zwar eine Versuchung, die die Gefahr in sich birgt zu fallen, sondern löse uns von dem Bösen, der die Versuchung missbrauchen will. Das gehört zusammen. Ja? Also Sie spüren, Notwendigkeit der Versuchung, aber auch die Gefahr, und deshalb Ersatz für Versuchungen, die gefährlich sind. Ja? Der heilige Augustinus sagt, überlass dich ganz Gott und hab keine Furcht. Er wird sich nicht entziehen und dich nicht fallen lassen. Also jeder wird irgendwie auf seine Weise einen Weg finden oder eine Gebetsweise finden, wo er in Versuchungen, wo er spürt, das sind die, die mich am meisten belasten und belästigen immer wieder in meinem Leben, wird einen Weg finden, was er dann betet. Und zwar zwangfrei. Sie haben es heute Morgen gesehen, was Jesus uns vorgemacht hat. Er kämpft nicht gegen Satan, er kriegt nicht der Wut. Nicht? Wir kriegen einmal der Wut gegen diese Versuchungen und so weiter oder über uns selber. Sondern ganz gelassen, es steht geschrieben. Er sagt nur ganz schlicht das Wort Gottes. Und der Feind ist besiegt. Ja? Also es ist wichtig, die Ruhe bewahren. Wir verlieren oft die Ruhe aus dieser Angst, wir könnten was falsch machen. Aber die Ruhe bewahren, dem Herrn trauen, wie es Paulus sagt, er lässt uns nicht über unsere Kräfte versucht werden, und ein Wort Gottes zur Verfügung haben eventuell. Also überlass dich ganz Gott, wie Augustinus sagt. Und Augustinus weiß, von was er redet. Der hat einiges durchgemacht, was Sünde angeht. Und hab keine Furcht. Er wird dich nicht fallen lassen. Deshalb ein paar Mittel, die helfen können, die Versuchung zu bestehen. Erstens einmal, sich sofort zu Gott zu flüchten. Und zwar einfach mit Demut und Vertrauen. Und beten, vielleicht aus dem Psalm 70,2, was wir im Brevier immer haben, Gott, komm mir zu Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Ein Psalmwort, nicht? Oh Gott, komm mir zu Hilfe. Fangen wir ja jedes Gebet im Brevier an, nicht? Gott, komm mir zu Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Und das vielleicht ein paar Mal wiederholen, nicht? Also zu Gott flüchten, mit Demut und Vertrauen. Das ist so die Weisheit der Heiligen, wie wir sie erfahren haben. Und Jesus selber, der sagt ja in Matthäus 11,28, kommet alle zu mir, die ihr euch plagt und unter Lasten stöhnt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Also, das sind ja Lasten, unter denen wir stöhnen. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und unter Lasten stöhnt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Vielleicht auch ein Wort, das ich benutzen kann. Verstehen Sie? Oder beim Propheten Jesaja 58,9 heißt es, dann wirst du rufen und Gott wird dir antworten. Du wirst flehen und er wird sagen, siehe, hier bin ich. Also das ist eine Verheißung, die ich in Anspruch nehmen kann. Oder im Psalm 145,18, Gott ist nahe allen, die zu ihm rufen. Also es geht darum, kommt zu mir, ruft nach ihm. Nicht? Und Sie müssen immer denken, ein Wort Gottes, wenn es eine Verheißung ist, kann ich Gott beim Wort nehmen. Da sagen, du hast mir das verheißen, hier bei Jesaja. Du wirst rufen und Gott wird dir antworten. Du wirst flehen und er wird sagen, siehe, hier bin ich. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief 10,12, aus seinem Reichtum beschenkt er alle, die ihn anrufen. Also immer wieder dieses Anrufen und beschenkt werden. Das Anrufen und er sagt, ich bin da. Ja? Ihn anrufen. Und zwar muss ich immer sagen, aber gelassen. Wir machen das manchmal so zwanghaft. Herr, hilf mir doch. Wir bringen uns selber durcheinander. Denken Sie an Jesus, ganz gelassen. Steht geschrieben. Du kannst mir nicht. Ja? Das ist also die eine Waffe, also das eine Mittel, um Versuchungen zu bestehen. Die Liebe hält allem stand. Das zweite, wie wir der Versuchung widerstehen können, und dieses Rufen nach ihm vorher ist, kommt ja aus der Liebe, nicht? Ich traue es ihm zu. Das zweite ist, wir sollen den Namen Jesu anrufen. Der Name Jesu hat ja eine Macht in sich. Es gibt keinen anderen Namen, vor dem alle Knie sich beugen. Und Franz von Sales sagt, dass Kinder, die einen Wolf kommen sehen, sofort zu Vater und Mutter rennen und sich dort sicher fühlen. Und so müssen wir, sagt er, in der Versuchung sofort zu Jesus gehen und ihn anflehen. Ja? Also den Namen Jesu anrufen. Oft nur den Namen Jesus. Ja? Und eine dritte Möglichkeit, drittes Mittel gegen Versuchungen, sagt er, weiter sollten wir uns hüten vor Unruhe oder vor Zorn. Ich habe es schon ein paar Mal jetzt angedeutet. Nicht, dass ich so im Zorn will das nicht und so. Nicht? Da steigert man sich höchstens hinein. Und dass man unruhig wird aus der Angst, was mache ich falsch? Einfach sich hüten vor Unruhe und Zorn, wenn Versuchungen länger andauern. Hüten vor Unruhe und Zorn. Also wir sollten uns, die Väter würden sagen, demütiger Gelassenheit bedienen und dem Willen Gottes uns anvertrauen. Demütige Gelassenheit, so wie Jesus. Er nimmt einfach das Wort Gottes. Wenn Versuchungen weiterhin uns belästigen, also so dauernd, so penetrant, dann ist es ratsam, den Vorsatz zu erneuern, nämlich lieber tausendmal zu sterben, als Gott zu beleidigen. Und nicht aufzuhören, Gottes Beistand zu suchen. Also, wenn so manchmal so penetrante Versuchungen, die einem einfach nicht mehr loslassen, nicht? Nicht? Manchmal kann es auch so ein Hass auf einen Menschen sein. Ich versuche wieder zurückzudämmen und zur Ruhe zu kommen, zu vergeben. Und kaum kommt man wieder in Gedanken, ist er schon wieder da, nicht? Und das geht vielleicht durch Tage hindurch. Oder andere Formen, das ist egal. Nicht? Also, er sagt, dann sollte man den Vorsatz erneuern, lieber tausendmal sterben, als Gott zu beleidigen. Wenn Sie das in sich hineinsprechen, das ist ja schon, da wehrt sich dann der ganze Mensch, also sterben will er ja nicht. Dann verzichte ich lieber auf den Hass. Da geht es auch über das Unterbewusste. Das ist sowohl ein menschliches Wort, aber auch ein geistliches Wort. Ja. Müssen Sie mal probieren, das muss eigentlich wahr sein. Ja. Aber Sie werden fast erschrecken, wenn Sie sagen, lieber sterben, als zu sündigen. Aber es hilft. Und wenn wir wissen, was uns in der Ewigkeit erwartet, dann ist es eigentlich auch richtig. Ja? Dann ein viertes Mittel gegen diese Versuchung. Dem Seelsorger die Versuchungen aufzudecken. Zum Beispiel die Väter der Wüste, die sagen, wenn man eine Versuchung hat, also wenn etwas sehr Starkes einen bedrängt und dauernd bedrängt, kann man es zum Beispiel herausschreiben an Gott. Ich schreibe es einfach Gott. Schreibe ihm, was da in mir drin, also da rumort. Oder aber sagt er, dass ich es laut vor Gott ausspreche, zu Gott hin. Oder aber drittens, dass ich es meinem geistlichen Führer sage. Oder sie haben damals Seelenführer genannt. Ja. Das heißt, wir würden vielleicht sagen, ein Beichtvater oder jemand Vertrauter, der mich begleitet, dass ich es dem heraussage. Und sie sagen, das ist das Beste. Das ist das Wirksamste. Wenn ich es einem Du, einem Menschen sagen kann. Nicht? Denn dann bricht normalerweise die Versuchung zusammen. Philipp Neri sagt, die bei ihrem Namen genannte Versuchung sei schon halb überwunden. Also wenn ich sie rausschreibe oder zu Gott hinspreche oder einem Menschen sage, da sage ich ja die Versuchung. Und er sagt auch, wenn ich sie beim Namen nenne, die Versuchung, dann ist sie schon halb überwunden. Also es sind Erfahrungen durch Jahrhunderte, wissen Sie. Und immer wieder betonen die Heiligen das andauernde Gebet, solange eine Versuchung dauert. Andauernde Gebet, es kann einfach dieses bei Jesus sein, wissen Sie? Es muss nicht immer Worte sein. Es kann das Wort Jesus sein oder einfach bei ihm sein. Immer wieder bewusst in seiner Gegenwart sein. Oder vielleicht haben Sie so ein Wort, so ein Passwort, das Sie immer wieder wiederholen können, das so Ihr Innerstes Gott gegenüber ausdrückt. Paulus empfiehlt uns auch verschiedene Waffen im Epheserbrief 6,18. Zum Beispiel, hört nicht auf zu beten. Betet jederzeit im Geiste. Also zum Beispiel Sprachengebet. Da brauchen wir sich nicht anstrengen, das läuft von selber. Seid wachsam, hart aus, bittet für alle Heiligen. Also das hört nicht auf zu beten, betet jederzeit im Geist. Seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Gerade auch das von sich weggehen und für andere eintreten. Oder im Psalm 50,15 heißt es, rufet zu mir am Tag der Bedrängnis und ich werde dich retten. Oder beim Propheten Jeremia 33,3, rufe zu mir, so will ich dir antworten. Oder Lukas 18,1, man muss alle Zeit beten und nicht nachlassen. Es geht immer in die gleiche Richtung. Matthäus 26,41, wachet und betet. Und in 1 Thessaloniker 5,17, betet ohne Unterlass. Ja? Es wird ein roter Faden durch Altes und Neues Testament. Aber es geht beim Beten, ja, das haben wir ja inzwischen, glaube ich, aufgenommen, nicht einfach um Worte, sondern unter dem Willen Gottes stehen. Das Ja zum Augenblick. Gebetshaltung. Nun, an dieser Stelle, da spüren wir auch, dass wir viel zu wenig eigentlich über das Gebet sprechen. Der heilige Alfons von Liguori sagt, es ist beklagenswert und vielleicht gar eine Strafe für unsere Sünden, dass Prediger, Beichtväter und geistliche Schriftsteller wenig über das Gebet zu sagen haben. Wann haben Sie die letzte Predigt über das Gebet gehört? Wissen Sie, man muss sich das mal fragen. Wir haben ja ein Büchle drüber, das Tor nach innen, wo ich das ganze Gebetsentwicklung vom mündlichen Gebet, vom Anfang bis zum inneren Gebet erkläre, mit den Gebetsschwierigkeiten, was sie bedeuten, wie ich mich darin verhalten muss. Wenn Sie, Gebet ist nicht einfach Gebet. Zum Gebet gehört Kenntnis. Sonst mache ich meistens das Gegenteil von dem, was eigentlich zum Wachstum dient. Ja? Einfach, weil man es nicht weiß. Und das ist das, was der Alfons von Liguori schon im 17. Jahrhundert beklagt. Man erklärt den Menschen nicht, worum es geht im Gebet und wie das Gebet Wachstum ist, ne? Und worauf es ankommt und wie ich mit Gebetsschwierigkeiten umgehe, was sie bedeuten. Die haben einen Sinn, die sind notwendig. Aber meistens, wenn man es nicht weiß, reagiert man umgekehrt. Und dann hört man auf. Also das ist einmal, die Liebe hält allem stand, jetzt der Versuchung. Jetzt ein zweites noch, hält allem stand auch der Trostlosigkeit. Auch das ist ja etwas, was man kennt. Es ist Selbsttäuschung, seine Frömmigkeit an den spürbaren Tröstungen messen zu wollen, was viele tun. Das hat jetzt wieder mit diesem Gebetswachstum zu tun. Es ist Selbsttäuschung, seine Frömmigkeit an den spürbaren Tröstungen messen zu wollen. Wenn Sie gerade, wenn ein Mensch so richtig zu Gott findet, eine richtige Bekehrung erlebt oder überhaupt mal tief zu Gott findet, dann spricht Johannes vom Kreuz von einer Anfangserfahrung. Das ist eine gefühlhafte Erfahrung auch. Da bin ich also ganz begeistert von Gott. Nicht? Und da brauche ich vieles überhaupt nicht mehr. Gott zieht mich gleichsam weg von Anhänglichkeiten, um ganz bei ihm zu sein. Nicht? Und dann meint man, man ist auf der 7. theresianischen Stufe. Ich bin einfach verliebt in Gott. Die Gefühle machen wunderbar mit. Und dann kommt der Moment, wo der Herr diese Gefühle zurücknimmt, damit der Einzelne sich ansieht und merkt, ja meine Güte, ich habe ja nicht nur Gott dabei geliebt, sondern auch mich. Es hat mir nämlich Spaß gemacht. Verstehen Sie? Und jetzt geht es erst um die Liebe. Jetzt kommt es darauf an, bete ich immer noch? Bete ich gleich lang? Bete ich sogar mehr? Also im Sinne, nehme ich mehr Zeit? Dann meine ich wirklich Gott und nicht mehr mich. Jetzt geht es um die Reinigung der Liebe. Verstehen Sie? Und deshalb ist es eine Selbsttäuschung, wenn man seine Frömmigkeit an den spürbaren Tröstungen messen will. Und das ist das, was die Leute sagen, oh, ich hab gar keine Lust, zum in den Gebetskreis zu kommen. Oder ich komme nicht mehr, am Anfang war es schön, aber jetzt ist nichts mehr. Die lassen sich vollkommen von ihrem Gefühl begleiten, denen geht es überhaupt nicht um Gott. Überhaupt nicht, nur um sich selber. Sie missbrauchen die Fastnacht für sich, sie missbrauchen Gott für sich. Es muss nur Spaß sein für sie. Verstehen Sie? Gebet ist was ganz anderes. Liebe ist sich geben. Und gerade dort, wo ich nichts mehr davon habe. Das ist die Trockenheit. Nach der Sinne. Und die wahre Frömmigkeit, die besteht eben in fester Entschlossenheit des Willens, alles zu tun, was Gott gefällt. Der heilige Franz von Sales sagt, Gott ist gleich liebenswürdig, ob er uns tröstet oder ob er uns Heimsuchungen schickt. Er ist gleich liebenswürdig. Es ist beides für uns. Die heilige Franziska von Chantal, die ja von Franz von Sales geführt wurde geistlich, und sie haben ja miteinander den Heimsuchungsorden gegründet, die hat 41 Jahre einen solchen Zustand der Trostlosigkeit ertragen müssen. Und einmal klagte sie, es kommt mir vor, dass ich keinen Glauben, keine Hoffnung und keine Liebe zu Gott habe. So waren die Gefühle trostlos, Gefühle. Sodass sie also nichts spürte von Glaube, Hoffnung oder Liebe. Sie hat nichts gespürt, gar nichts. Es war alles reine Willenssache. Nicht? Und trotzdem, bei allem bewahrte diese Heilige, wie die Zeugen sagen, ein heiteres Antlitz und war herzlich, herzlich im Umgang mit anderen und ganz in Gottes Willen ergeben. Da merken Sie, da war Glaube nicht Gefühl oder Liebe Gefühl, sondern Kraft. Und das ist wichtig, dass ich eine Kraft in mir spüre, so leben zu können, dass ich in mir ein ganz tiefer Friede habe, ganz tief unten, bin ich mir klar, es ist richtig. Ja? Obwohl im Gefühl alles ausgetrocknet ist. Und Franz von Sales, der ja ihr Seelsorger war und wusste, wie teuer diese auserwählte Seele Gott war, der schrieb über sie, ihr Herz war einem tauben Sänger gleich, der trotz seiner musikalischen Begabung keinen Anteil an der Freude hat. Ein tauber Sänger, also die herrlichsten Töne gesungen hat, bildhaft. Also von ihrer Heiligkeit her, von ihrer Treue zu Gott, von ihrer Liebe zu Gott. Aber selber nichts davon gespürt hat, gewahrgenommen hat. An die Heilige selbst, also Franziska von Chantal, hat Franz von Sales einmal geschrieben, du musst deinem Erlöser nur aus Liebe zu seinem Willen dienen, bei aller Trostlosigkeit und inmitten dieser Sintflut von Traurigkeit und Schrecken. Einfach nur aus Liebe zu seinem Willen dienen. Sein Wille ist Heilswille, sein Liebe ist Liebeswillen zu mir. Und wenn er in seine Liebe das von mir will, dann will er auch ich nichts anderes. Ja? Du musst nur das, sonst nichts. Und wir sehen oft bei Heiligen, wie sie mit hartem Meißel bearbeitet werden von Gott. Das waren also noch ein paar Gedanken über die Liebe hält allem stand. Aber Sie spüren auch bei diesen Gedanken wieder, es geht um die Pflege der Liebe. Es geht immer wieder darum, Brennholz für die Liebe zu sammeln. Und das ist das, was reine Liebe ist, wo ich im Moment nichts fühle. Oder denken Sie auch jetzt, man kann ja nur Gott lieben, wenn man den Nächsten liebt. Das ist das Kennzeichen der Gottesliebe. Ich habe vielleicht überhaupt keine Sympathie zu diesem Typ. Ja, den könnte ich, und womit hat er mich sogar noch irgendwie komisch bearbeitet, nicht? Dass ich eigentlich eher Aggression habe. Und wenn ich dann trotzdem sage, Herr, er ist ein Abbild und ich möchte ihm heute eine Freude machen. Ich begrüße ihn. Ich frage ihn, wie es ihm geht. Ich muss mich unheimlich überwinden. Was muss ich denn überwinden? Ja, mein Stolz. Ich muss mein falsches Ich überwinden, das beleidigt ist, um das zu tun, was Gottes Wille ist. Und sehen Sie, das ist ganz reine Liebe. Da, wo wir meinen, das ist doch gespielt, gemacht, wir haben ja schon mal davon gesprochen. Sie, das ist das, die Liebe hält allem stand. Sie kann auch solche Dinge aushalten. Aber es ist wichtig, sie zu pflegen. Gott gegenüber, das ist Gebet. Aber denken Sie im Gebet nicht einfach an Worte. Auch Zeit haben für ihn. Das heißt, ja zu den alltäglichen Widerwärtigkeiten. Also ja zu seinem Heilswillen. Dass ich dauernd in seinem Willen versuche zu stehen. Und wenn ich rausgefallen bin, dass ich meinen eigenen Willen wieder durchgesetzt habe, nicht, und Streit entfacht oder sonst was. Sofort zurück zum Regiment. Sofort. Nicht lange Lamentatio, Jeremie und das habe ich wieder falsch gemacht. Also Selbstbemitleidung, das ist das Schlimmste, was es gibt. Egoismus in Reinkultur. Sondern dann zurück zum Herrn, Herr, ich habe gesündigt. Und zwar saumäßig. Und jetzt bitte ich dich, vergib mir. Verstehen Sie? Und dann geht's weiter. Und er wird noch, nicht nachgehängt, dass mir das passiert ist. Diese Nachhängerei kennen Sie, gell? Ich sehe es in Ihrem Gesicht da. Sehen Sie, das ist reiner Egoismus. Gott will mich beschenken in meine Armut hinein. Er will mir alles geben. Und je erbärmlicher ich zu ihm komme, umso mehr kann er es mir geben. Ja? Und je ehrlicher meine Demut ist, meine Armut, umso mehr kann er mir geben. Das ist doch wunderbar. Verstehen Sie, was wollen wir noch traurig sein? Sagen Sie mal, über was denn überhaupt, wenn man das weiß? Und wenn die Welt das an uns sehen darf, hundertprozentig, dann fragt sie, was steckt da dahinter? Das will ich auch wissen. Das ist es. Wenn Sie, wir können nicht einfach bloß verkünden und dann leben, wie die Welt lebt. Das interessiert die Welt nicht. Wenn wir es aber leben, so wie es Christus uns vorgelebt hat und dann erst verkündet, das ist sein Modell. Also probieren Sie es. Sagen Sie ja nicht, oh, ich kriege es ja doch nicht hin, es ist ja so alt, ich habe es ja so oft probiert. Da wird nicht probiert, da wird entschieden und gegangen. Ist das klar? Bevor Sie hier weggehen, treffen Sie eine Entscheidung. Ist das klar? Eine Entscheidung. Nicht ein Vorsatz, der in 4 Wochen abgenutzt ist. Und wenn Sie merken, dann läuft was. Dann geht was. Und die, Sie verheiratet sind, sind ja der Vorteil, dass der andere, es ist ja nicht immer gleich beide im Keller, sondern meistens wechseln wir der ja ab. Da kann der eine dem anderen ein Schienbein schlagen, nicht? Und sagen, du hast schon wieder vergessen, auf, Gas geben. Stimmt's? Und der andere hebt sich wieder. Und es geht weiter, ja sicher. Das ist mit ein Dienst, wie es Paulus sagt. Wir sind füreinander auch für die Heiligkeit verpflichtet, zuständig. Also danken wir dir jetzt für alles, was du uns vom Vater her offenbart hast. Vor allem, dass du uns einen solchen Gott offenbart hast, den kein Menschenhirn erfunden hat und entdeckt hat. Herr, es ist so unwahrscheinlich, dass wir es fast nicht glauben können. Und wir können nur in Liebe uns dir einig nahen. Und wir bitten dich, bleibe bei uns. Und gib uns jenen Geist, der uns wirklich im Herzen zwickt, wenn wir lahm und faul werden wollen. Darum bitten wir dich. Amen.